Catch the NBA playoffs on Sling TV, the most flexible live TV streaming service, putting consumers in control to watch games their way with flexible subscriptions. Want to catch one game or a full series on ESPN? Grab a 1, 3, or 7-day pass. If you want to catch as many games as possible, get a monthly subscription with our ABC, NBC, and ESPN combo package. Either way, Sling lets you watch the playoffs your way with no long-term contracts. Learn more at sling.com.
Schalke gewinnt ein weiteres Schlüsselspiel auf dem Weg in die erste Liga. Über den Sieg in Elversberg, über die Gänsehautatmosphäre, über die Feier in der Kabine und über die Aussichten für die nächsten Wochen sprechen wir heute in einer neuen Folge Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Wer so ein Spiel gewinnt, der steigt auch ganz sicher auf. Das war die Vorentscheidung. Oder etwa nicht. Über den Sieg der Schalker in Elversberg sprechen wir heute in Inside Schalke mit Andi Ernst.
Glück auf.
Und Robin Haag.
Hallo, Glück auf.
Und meine Wenigkeit ist Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen. Die 1904 starten jetzt. Jungs, ich bin immer noch total euphorisch. Ich war gestern mit in Elversberg und ich habe gerade schon angeteasert, wer so ein Spiel gewinnt, früh in Rückstand geraten, es fehlen Leistungsträger und eine gelb-rote Karte. Über all das sprechen wir im Detail. Und trotzdem hinten raus das Spiel gewinnt, der wird doch aufsteigen, oder?
Ja, also der muss ja mal klar sich festlegen jetzt. Mein Gott, 5 Punkte Vorsprung, 5 Spieltage Verschluss. Ja, Schalke steigt auf, reden wir gleich nochmal drüber. Aber lass uns bei den Emotionen, glaube ich, bleiben. Das ist so, vielleicht Taste haben wir länger nicht gedrückt, aber Blick durch Schlüsselloch. Elversberg ist ja sehr klein und Gästekabine, Heimkabine, Mixzone, Pressekonferenzraum, das ist alles in so einem kleinen Container. Das heißt, du bekommst genau mit, was in der Kabine abgeht. Die war 10 Meter von uns weg. Und diese, das, was Schalke hinterher auch geteilt hat, das Freed from Desire, das sie gerufen haben und Schalke on fire und Musa on fire, das war wirklich richtig, richtig laut, nachdem die Party vor der Kurve schon so richtig emotional war. Und das war schon was Besonderes. Die Schalke haben zwar hinterher natürlich nicht gesagt, dass das so eine Art also vorgezogene Aufstiegsfeier, das haben sie natürlich zurückgewiesen. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel in Sandhausen damals. Auch kleines Stadion, auch 2-1 gewonnen, auch so einen echten entscheidenden Ruck nach vorne gekriegt in der Tabelle. Und also das war schon gestern, also kein ganz normaler Sieg, sondern das war schon echt was Besonderes.
Das siehst auch du so, glaube ich. Man hat gespürt, dass nicht nur den Fans, sondern auch Spieler und Mannschaft natürlich eine große Last gewissermaßen von den Schultern gefallen ist. Denn wir reden zwar gleich nochmal im Detail über das Spiel, aber die Emotionen nach dem Sieg, nach dem Abpfiff waren doch eindeutig.
Ja, auf jeden Fall. Du sprichst an vor der Kurve, die Leute sind ausgerastet und auch die Bilder, die Schalke da geteilt hat, dann aus der Kabine. Wir können natürlich nicht reingucken, aber ich glaube, Juri Mölder ist über den Tisch gerutscht und es wurden Nikola Katic per FaceTime angerufen, als verletzter Spieler, Mertcan Ayhan per FaceTime angerufen. Das war besonders, das war wirklich ein großer, großer Schritt Richtung Aufstieg.
Und ihr wart so nah dran, weil ihr in einem Baucontainer gestern das Spiel verfolgt habt. Ich konnte euch von der gegenüberliegenden Seite sehen und meine erkannt zu haben, dass auch ihr Spaß an dem Spiel hattet.
Genau, wir waren quasi doppelt nah dran. Wir waren, unser Container war direkt unter, also das Stadion in Elversberg ist gerade im Umbau, will ich jetzt nicht so ausführlich erzählen. Und deshalb gibt es im Moment keine Plätze für Reporter und wir hatten in der Ecke des Stadions einen Container direkt neben der Gästekurve. Deswegen waren wir sowohl bei der Party nach dem Spiel nah dran, als auch in einem anderen Container an der Kabine, wie ich das gerade erzählt habe. Und da haben wir sehr viel mitbekommen, ja.
Okay, gehen wir rein in dieses Spiel, was ja eigentlich denkbar unglücklich startet, Robin. Ne? Gleich in der 4. Minute war es, glaube ich, fängt sich Schalke ganz bitter und böse in Konter ein und zeigt dann auch erstmal Defensivschwächen, die zu erwarten waren, wenn Katic und Ayhan fehlen.
Ja, Elversberg ist einfach auch spielerisch mit die beste Mannschaft der Liga. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ne? Also die haben es wirklich im Umschaltspiel richtig, richtig gut gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit immer wieder Diagonalbälle mit den schnellen Außen. Da wurde Becker ein paar Mal überlaufen. Sogar Moussa Ndiaye wurde einfach überspielt. Das war richtig gut. Also das Tor war super rausgespielt. Elversberg noch 1-2 weitere gute Chancen. Ja, und dann hat Schalke sich wirklich reingekämpft. Und diese Teamleistung war gut. Im Kollektiv war es dann gut. Ja, verdiente Ausgleichstreffer. Und dann...
Ja, ich muss zugeben, ich hatte zu Beginn ein bisschen Sorge, dass das tatsächlich sogar ganz schief laufen kann, weil die ersten 20 Minuten ungefähr habe ich Timo Becker ein bisschen schwach gesehen auf der Seite. Er hatte Tempodefizite, so wirkte es jedenfalls, und stand nicht immer sauber. Hat sich dann aber enorm gesteigert im Laufe des Spiels.
Ja, beide Außenverteidiger. Dann also Musa Anjay war bis zu einem Platzverweis, den wir gleich nochmal ausführlicher behandeln. Wirklich der beste Mann. Also wir, Robin und ich saßen nebeneinander. Robin machte immer die Einzelkritik und wir haben da bei jeder Grätsche, die ist ja dabei den Platz gefegt. Sie hatten sich relativ schnell auf diese Kombination dann eingestellt nach 15, 20 Minuten und haben es dann besser unterbunden bekommen. Anjay noch ein bisschen besser als Timo Becker. Und so haben sie sich dann auch über Grätschen, ne, ein bisschen in dieses Spiel, wie Robin das gerade richtig sagte, reingekämpft. Und das hat gut funktioniert, ja. Und dann fällt dieses Klaus Fischer Gedächtnistor, ne? Muss man
ja absolut
sagen, ne?
Da komme ich sofort noch drauf zu sprechen. Aber ja, ich meine, dieses Spiel fand ja unter ganz besonderen Voraussetzungen dann statt. Wie ich habe gerade schon gesagt, die beiden Innenverteidiger, stabile Innenverteidiger mit Ayhan und Katic fehlen dir. Aber auch Karaman und Dzeko fehlen dir. Also auch offensiv und vor allen Dingen, was Spielidee angeht, fehlt dir was. Und das wurde dann im Mittelfeld trotzdem ja ganz sauber aufgefangen. Und dann gekrönt durch ein Klaus Fischer Gedächtnistor, ja.
Ich finde, das ist Schalkes größte Stärke in der Saison. Ich hatte Juri Möll darauf angesprochen, Timo Becker auch, dass diese Widerstandsfähigkeit, Schalke trotz den Widrigkeiten wieder, wie letzte Woche, ist noch mehr Dinge, die eigentlich gegen Schalke sprechen. Du kriegst ein frühes Gegentor, du hast eine gelb-rote Karte, die unberechtigt ist, aber natürlich dich extrem schwächt, ich glaube 51. Minute. Du hast diese ganzen Ausfälle und trotzdem läuft jeder Schalke für den Mitspieler. Jeder haut sich deine Kräfte rein. Es werden selbst die besten Spieler irgendwie ersetzt im Kollektiv und das ist besonders. Dieser Zusammenhalt der Mannschaft ist besonders. Ja, und da muss man auch Miron Muslic als Bindeglied dieser Mannschaft, er hat die Jungs zusammengeschweißt, er hat es geschafft, aus dieser Mannschaft in 10 Monaten ein richtiges Team zu formen. Das sehr, sehr gut.
Absolut. Ich glaube, Timo Becker hat wortwörtlich gesagt, jeder lässt da sein Herz für den anderen auf dem Platz. Und das ist, ja, natürlich sind das so im Fußballbusiness grundsätzlich eher Phrasen. Fakt ist, bei Schalke ist das aber tatsächlich Realität inzwischen, ne? Also das ist wirklich eine Einheit, die da zusammensteht. Und deswegen hatte ich nach den ersten 15, 20 Minuten schnell das Gefühl, oh doch, die können das trotzdem noch wieder rumreißen, das Lenkrad.
Ja, ich kann das zu 100% unterstreichen, was Robin gesagt hat. Und wenn man jetzt in den Spielverlauf geht, in dieses Tor, in dieses 1:1, natürlich wirklich richtig herrlich. Schuss von Ljubicic wird abgefälscht nach außen. Timo Becker bringt ihn in die Mitte. Und LVC im Fallrückzieher, Timo Becker sagte dann hinter der Mixzone, hast du das noch den Wortlaut drauf?
Ja, das hat er sich von Timo Becker abgeguckt.
So, ja.
Das Training hat er auch eingemacht. Letzte Woche gab es ein Bild von und da war er ganz, ganz kühl, ja. Hat sich von mir abgeguckt.
Ja, das, ist der Meister und sein Schüler hat das dann relativ gut umgesetzt. Da haben sich die Elversberger ein bisschen drüber aufgeregt, weil sie in diesem Moment in Unterzahl waren. Aber da gucken wir jetzt mal drüber hinweg. Ne?
So, Schalke war 40 Minuten und
ja, genau. Gucken wir mal.
Zumal das ja eine Behandlungspause war. Der Spieler war eben draußen. Da gehört er eben hin, wenn er behandelt wurde. Pech gehabt. Und dann kommen wir eben auf diese Schlüsselszene, die dann doch eine ist. Weil es eine glasklare Fehlentscheidung ist. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich rede natürlich über die gelb-rote Karte gegen Musa Anjay. Schalke spielt dann fast eine ganze Halbzeit lang nur zu 10 und verteidigt vieles, nicht alles, trotzdem sauber weg. Aber diese gelb-rote Karte ist ein Skandal.
Also die Szene werden natürlich alle gesehen haben, ich schilder sie trotzdem nochmal kurz. Es gibt einen Zweikampf, ein Elversberger Spieler tritt Musa Anjay ganz klar auf den Fuß und fällt dann hin. Der Schiedsrichter interpretiert das anders und falsch und interpretiert das als Foul von Anjay, was de facto nicht der Fall war, und zeigt ihm gelb, da er schon gelb hatte, ist es folglich gelb-rot. Das untersucht der VAR noch nicht. Das wird erst zur kommenden Saison geändert. Da darf eine gelbe Karte, die zu einem Platzverweis führt, darf dann nochmal nachgeguckt werden. Jetzt aber noch nicht. Und deswegen war Schalke dann in dem Moment angeschmiert.
Ja, aber gibt es die Möglichkeit, die Hoffnung, dass Anjay vielleicht trotzdem kommende Woche spielt und eben nicht seit dieser Sperre absetzen muss?
Ja, der Schalke hat nämlich bis 10 Uhr die Frist eingehalten und Berufung eingelegt. Und es gibt da einen Präzedenzfall, und zwar gab es einen Stuttgarter Spieler, der auch vom Platz geflogen war, Karasor, und der da hat Stuttgart Einspruch eingelegt, weil es eine ganz ähnliche Szene war, und es gibt Paragraph 11 der Rechts- und Verfahrensordnung.
Oh, da
steht dann drin, wenn es eine klare Fehlentscheidung, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine klare Fehlentscheidung vorliegt, dann kann man Berufung einlegen. Also die Chancen stehen, glaube ich, sich ganz so schlecht.
Und wäre wichtig. Wäre wirklich wichtig.
Ja, ja und nein. Natürlich ist ein Jay hat bisher kein schlechtes Spiel gemacht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass er in irgendeinem, also er hat jedes Mal überzeugt, er ist wirklich einer der besten Linksverteidiger, wenn nicht sogar der beste Linksverteidiger der Rückrunde. Allerdings ist Vitali Becker wieder fit und der war in der Hinrunde einer der besten Linksverteidiger der Liga, sodass du es für ein Spiel, also ohne jetzt despektierlich zu klingen zu wollen, für ein Spiel gegen Preußen Münster zu Hause, wäre Vitali Becker mehr als ein guter Ersatz. Aber es ist eine Ungerechtigkeit und natürlich musst du gegen so eine Ungerechtigkeit vorgehen, wenn es das Regelwerk hergibt und deswegen vollkommenes Verständnis für diese Berufung. Mhm.
Wer auch wichtig war und im Moment auch ist und auch noch bleiben wird in den nächsten Wochen, ist Musa Sila, der nach der blöden Verletzung von Edin Dzeko jetzt gefragter denn je ist und gestern hat er abgeliefert.
Ja, er hat abgeliefert zum zweiten Mal schon, ne? Also auch in Darmstadt macht er das wichtige Tor. Gestern schießt er Schalke zum Sieg dabei. Wir haben schon oft berichtet und auch hier erzählt, war Musa Sila ja eigentlich schon weg vom Fenster. Er wollte den Verein im Winter verlassen. Dann ist er geblieben, wechselt Platz nach New York. Er blickt eh auf ein richtiges Kackjahr zurück, wenn man ehrlich ist, ne? Also lange Torflaute, dann gab es immer wieder irgendwie Theater um seine Person. Trotzdem bleibt er jetzt und ist in dieser Phase tatsächlich wichtig, was keiner für möglich gehalten hätte, außer Miron Muslic gefühlt, weil er immer Musa den Rücken gestärkt hat, immer gesagt, sein Moment wird kommen, er wird noch wichtige Tore für Schalke schießen und die sind es halt jetzt. Mhm. Da muss man dem Trainer auch wieder ein Lob aussprechen, dass er halt Musa da immer stark geredet hat, wenn niemand hat an ihn geglaubt, nur er, und jetzt braucht Schalke wirklich Sila und jetzt in dieser ganz, ganz wichtigen Phase liefert er tatsächlich, das Tor macht er super. Er hat gestern auch nicht nur wegen des Tores ein gutes Spiel gemacht. Er war zwar nicht total auffällig, aber total fleißig gegen den Ball. Ja, und ein Top-Stürmer macht er den halt rein.
Einer für die großen Momente, hat Miron Muslic nachher gesagt. Und Darmstadt war ein großer Moment in einem Topspiel auswärts gegen den Mitkonkurrenten. Und das war jetzt wieder ein Topspiel auswärts gegen den Mitkonkurrenten. Also Hut ab.
Ja, bleibt zu hoffen, dass Christian Gomis auch noch seine großen Momente erlebt beziehungsweise seine Form findet. Denn in dieser sehr starken, auch mental starken Mannschaft, darüber haben wir gerade geredet, fällt Gomis bislang immer noch ab.
Ja, wir haben letzte Woche ja auch schon über Christian Gomis gesprochen mit Matthias Hauser, saß ich hier, da haben wir ihn auch kritisiert. Jetzt hat er seine Startelf-Chance bekommen, wie wir auch prognostiziert hatten. Es war natürlich nicht gut, er war dann der Schwächste von den Schalkern, wirkt immer noch ein bisschen wie ein Fremdkörper. Trotzdem kann man heute so ein bisschen drüber hinwegsehen, finde ich.
Ja, weil, natürlich.
Trotzdem hat es zum Sieg gereicht, aber es war schon auffällig, wie du auch sagst, dass er noch nicht die Bindung zu seinen Kollegen hatte und das war nicht gut.
Wenn wir schon bei einzelnen Spielern sind, dann sollten wir auch unseren
Spieler des Spiels
führen. Ich glaube, da gehen die Meinungen heute wahrscheinlich ein bisschen auseinander.
Man könnte viele nennen. Ich glaube, ich habe 7 Zweien vergeben in der Einzelkritik, was schon rekordverdächtig viel fast ist oder kommt zumindest selten vor. Und für mich war trotzdem irgendwo Moussa Ndiaye der Spieler des Spiels. Er hat trotzdem sich eine Note 2 verdient, diese gelb-rote Karte. Normalerweise würde man ja sagen, es würde ihm zu Lasten gelegt, aber er kann ja faktisch nichts für, weil er nicht gefoult hat. Aber bis dahin wirklich diese Grätschen, immer wieder hat er auch den Gästeblock da zum Kochen gebracht. Wirklich 3, 4, 5 richtig, richtig gute Grätschen. Im Zweikampf super schnell, also was ein Spieler einfach. Ich bin begeistert von ihm.
Absolut, und kann wieder den Dreier einstecken, ne? Ja. Eine berühmte Geste.
Also mein Spieler des Spiels ist Elfhausi und ich muss ehrlicherweise sagen, ich liebe die Spielweise von Elfhausi, ne? Von Woche zu Woche, wie der da über den Platz fegt und kämpft und vor einer Woche die 14 Kilometer abgerissen hat und gestern auch. Das ist einfach ein super, super Spieler, super Saison. Und ich meine, dieses Tor, Fallrückzieher, das sieht man auch nicht oft auf Schalke, seit Klaus Fischer aufgehört hat. Und also ich liebe LVC-Spielweise, deshalb mein Spieler des Spiels. Und ist ja auch sowas wie Tafelsilber jetzt. Und mit jeder guten Leistung und jetzt mit dem Tor wird er natürlich doch wertvoller, wenn Schalke im Sommer doch Transfererlöse erzielen muss. Wäre wirklich schade, wenn so einer den Verein verlässt, weil das ist echt, mag ich einfach gerne.
Ich bin auch bei Sofiane Elfhausi. Nach dem Spiel war ich allerdings tatsächlich noch sehr nah bei Hasan Kurucay, weil mir gerade zum Ende des Spiels hin, als Schalke wirklich einiges wegverteidigen musste, nochmal sehr klar geworden ist, was mir im Grunde schon klar war, wie wichtig dann Hasan auch in dieser Innenverteidigung ist, gerade wenn eben Katic und Ayhan beispielsweise ausfallen als Organisator. Aber in der Summe, ja, Andi, gebe ich dir völlig recht, das war schon ein Spitzenspiel von Elfhausi und dieses Tor ist schon Zucker. Dieses Tor ist schon Zucker. So, die Rechenspiele gehen spätestens seit dem Sieg gestern los. Ne? Du schlägst einen unmittelbar.
Ich rechne seit dem dritten Spieltag.
Ja,
also
natürlich rechnest du. Und ich sage seit Wochen, dass wir aufsteigen. Aber jetzt wird's ja.
Robin hat es am 7. Spieltag schon gesagt.
Ah, sehr gut.
Wir müssen es. Also, Robin war sich nicht mehr sicher, aber wir müssen die Passage raussuchen. Ich meine, er hat es im Talk gesagt.
Gut, dass es so aufgezeichnet ist. Aber was ich konkret meine mit Rechenspielen, ist ja, die jetzt viral gehen natürlich. An welchem Spieltag wird Schalke den Aufstieg klar machen? Dass sie ihn klar machen, daran haben wir keinen Zweifel, Jungs. Also haltet euch bitte dran. Wo ist eure Prognose?
Ja, also erstmal wollen wir es tatsächlich auch mal ausrechnen. Also haben wir heute Morgen besprochen, dass wir wirklich mal den Tabellenrechner durchspielen und dann mal schauen, wie viele Punkte Schalke reichen würden, selbst wenn die Konkurrenz schlechtmöglich für Schalke spielt. Jetzt sind 5 Punkte Vorsprung bei noch 5 Spielen. Es gibt aber viele direkte Duelle. Und da wollen wir mal genau schauen, was reichen würde. Mhm. Das könnt ihr dann im Laufe des Tages oder spätestens morgen auf Watze nachlesen, sage ich einfach mal so. Wenn der Kollege da schneller rechnet. Ich will da schön raus. Ja, und natürlich ist die Euphorie jetzt da. Und ich, wie gesagt, ich glaube auch an den Aufstieg. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre so ein kleiner Stimmungskiller, dass Schalke auf dem Sofa aufsteigt. Nämlich, wenn sie bis zum Düsseldorf-Spiel weiter sehr gut punkten, gegen Düsseldorf dann gewinnen, samstags abends, und da spielt die Konkurrenz erst sonntags. Das heißt, wenn da dann vielleicht jemand patzt, dass Schalke dann auf dem Sofa aufsteigt. Mhm. Das wäre natürlich, Aufstieg ist immer geil, klar, aber dieses im Stadion erleben durch einen eigenen Sieg ist noch ein bisschen emotionaler als dann auf dem Sofa. Aber auch da wird Schalke sicher irgendwie sich was einstellen lassen. Da wird trotzdem eine tolle Party, weil Gelsenkirchen abgerissen. Ich mache mir da keine Sorgen. Trotzdem wäre es natürlich besser, wenn man es am Spieltag klar machen würde.
So, und jetzt machen wir mal die Wunschvorstellung, die wahrscheinlich Robin auch unterstreicht. Die Wunschvorstellung der Schalker ist natürlich in Nürnberg bei den Freunden Samstagabend 20:30 den Aufstieg klar zu machen. Da werden wieder zehntausende Schalker hinfahren. Die Hotelpreise in Nürnberg sind, glaube ich, schon irgendwo um 804,04% gestiegen. Und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Braunschweig dann auch noch die Meisterschaft klar machen. Und Kenan Karaman, für den ich jetzt leider also immer noch die Berufung in die Ehrenkabine fordere, immer mal wieder, was für ein Kapitän, muss man sagen, dem wäre es zu wünschen, dass er dann die Meisterschale am letzten Spieltag in die Gelsenkirchener Felddienstarena Luft strecken kann.
Genau, ich habe heute.
Das wäre die Wunschvorstellung.
Ja, ich habe heute Morgen auch ein bisschen rumgerechnet und bin auch auf dieses Ergebnis gekommen, tatsächlich. Den Aufstieg machen wir in Nürnberg klar und die Meisterschaft, den ersten Platz dann zu Hause am letzten Spieltag gegen Braunschweig.
Also, wenn jetzt Miron Muslic unseren Talk sieht, ne? Gestern waren auch danach, also so sehr sie gefeiert haben, gestern natürlich alle sofort wieder in den Modus. Nein, wir seit 10 Monaten denken wir von Spiel zu Spiel und sagte nach der Pressekonferenz, die PK ist jetzt zu Ende, sagte Miro Muslic, und jetzt zählt für ihn nur Preußen-Münster und zwar nur Preußen-Münster und nicht was wäre wenn, und in Mathe sei er nicht gut gewesen. Rechenspiele können alle anderen machen und er macht jetzt
Preußen-Münster. Nein, das ist ja auch richtig so. Also bei aller Euphorie, ich meine, dass wir überhaupt so euphorisch über so eine Situation reden können, ist ja Wahnsinn. Ne? Und bei aller Euphorie bleibt es natürlich dabei, auch das Heimspiel gegen Preußen-Münster, gegen den letzten der zweiten Liga, musst du überhaupt erstmal gewinnen. Natürlich ist das so, klar.
Und alle Schalker wissen natürlich, ob Fan, Spieler, Trainer, dass man jetzt sehr, sehr, sehr nah dran ist. Ne? Aber was bringt die Spieler denn zu sagen, ja, ob wir jetzt dann oder dann aufsteigen? Die müssen erstmal die Aufgaben lösen. Das ist ja, ich würde es ja an deren Stelle auch so tun. Aber dass die Fans und auch die Medien dann schon mal Gedankenspiele veranstalten, ist ja auch völlig normal und, glaube ich, auch sehr, sehr legitim.
Ja, und die Ernsthaftigkeit der Spieler und des Staffs ist ja auch allein deshalb schon geboten, weil die Enttäuschung, das hatten wir, glaube ich, vor 2-3 Wochen schon auch mit Frank Baumann mal besprochen, umso größer wäre, wenn es ja jetzt eben nicht mehr klappt. Ne? Deswegen voller Fokus.
Da reden wir nicht drüber.
Ja, da reden wir nicht drüber, ja. Ich glaube übrigens, Elversberg ist jetzt aus dem Rennen. Also so sehr das ein Schlüsselspiel für Schalke war, mit diesem Spielverlauf, so sehr war es, glaube ich, auch für Elversberg.
Ja, eben, sag mal so, es kommt noch dazu, also Paderborn ist ja im Moment ähnlich wie Schalke vorne weg, aber die haben noch von den 5 Spielen alle 4 mit Konkurrenten. Ja. Und in der Hinrunde haben sie die schlechteste Bilanz gehabt. Die haben nämlich 3 dieser Spiele verloren. Das wird schwierig für Paderborn. Elversberg ist jetzt schon weg. Hertha hat sich auch aus dem Rennen gekegelt. Darmstadt schwächelt auch so allmählich. Also du siehst, was ich damit sage. Ich würde jetzt auch nicht prophezeien wollen, dass außer Schalke jetzt, wenn Schalke alles verliert, dass die Konkurrenten erstmal alles gewinnen, wenn die auch noch gegeneinander spielen. Das sieht also schon sehr, 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 sehr gut aus. Ich sehe maximal Hannover noch als eine Mannschaft, die konstant bis Ende der Saison durchpunkten könnte.
Ja, und wenn wir an dieser Stelle außer dem Spiel und irgendwelchen Rechenbeispielen für den Aufstieg nicht viel mehr zu Schalke zu sagen haben.
Jetzt überleg mal, als wir vor 12 Monaten hier zusammensaßen. Ja, nach Wahnsinn, dem 0-2 vorletzter Spieltag in Düsseldorf. Und wie es jetzt ist, Wahnsinn, ne?
So schnell geht das.
Ja, Fußball.
Aber so ist auch geil. Und damit...
Spaß, ja.
Absolut. Und damit entlasse ich euch in eine weitere Woche als Tabellenreiter, als Spitzenreiter.
Tabellenreiter?
Natürlich als Tabellenspitzenreiter. Reitet, was ihr wollt, aber wir sind Erster und wir bleiben Erster. Ich wünsche euch eine schöne, gute Woche. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.